Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema.
Dieses Mal Beamte.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Die Woche. Heute haben wir eine Gesprächsrunde zum Thema Beamte richtig versichern für Sie. Drei Gäste haben wir dafür eingeladen. Die auf Beamte spezialisierten Makler Dirk Gärtner und Moritz Heilfort sowie den Spezialistenmanager Lebensversicherung bei der Signal Iduna Gruppe Michael Hinz.
Worum ging es dabei? Natürlich erstmal um die Frage, wie Beamte ticken und was sie als Kundengruppe so interessant macht. Versorgungslücken, Mängel und Vorteile in Produkten und die richtige Herangehensweise für Vermittler kommen auch auf den Tisch. Also hören Sie doch mal rein. Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Studio German Wahnsinn, bei German Wahnsinn in Hamburg. Und wir haben einen Sonderpodcast für Sie und es geht um das Thema Beamte als Kunden. Wie versichert man die? Richtig. Und mein Name ist Andreas Harms. Ich bin von Pfefferminzia und mal schauen, wer noch alles da ist. Ich schaue mal hier nach links. Können Sie jetzt nicht sehen, aber ich guck mal nach links. Und da sitzt der Dirk. Dirk, wer bist du?
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Dirk Gärtner, Geschäftsführer Beamten-Circle Versicherungsmakler GmbH. Wir machen im Grunde seit 15 Jahren nichts anderes wie Beamte versichern. Und es macht richtig Spaß, ja.
Ja, mein Name ist Matthias Hess, ich bin Geschäftsführer der Pfefferminzia und unterstütze Andreas hier aber heute so ein bisschen in dieser Runde, die wörtlich zu nehmen ist.
Mein Name ist Michael Hinz, ich komme von der Signal Iduna und bin da für den Bereich Leben zuständig, für den Maklermarkt. Und da ist natürlich ein großer Schwerpunkt das Thema Beamtenabsicherung.
Ja, mein Name ist Moritz Heilfort, ich bin Geschäftsführer der Palladinum GmbH. Wie sicherlich dem einen oder anderen bekannt ist, haben wir die Spezialisierung im Bereich der Soldaten und dadurch durchaus auch im Bereich der Beamten. Ich selber komme aus dem Beamtentum sozusagen. Als ehemaliger Personaloffizier habe ich da das ein oder andere in meinen 16 Dienstjahren natürlich auch erlebt und möchte das hier gerne ein bisschen beitragen.
Ja, erstmal herzlich willkommen hier an euch alle. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich würde jetzt erstmal mit einer relativ grundsätzlichen Sache mal reinkommen, mit der Tür ins Haus fallen. Ist denn Beamtentum eigentlich überhaupt noch zeitgemäß? Das gibt's ja nur schon über 100 Jahre, hunderte Jahre.
Ja, also tatsächlich existiert das Beamtentum ja schon extremst lange eigentlich. Wenn man mal in die Historie reinguckt und wirklich weit zurückgeht, ist eigentlich dieses sogenannte Beamtentum eine der Grundlagen für das, was wir heute Zivilisation nennen. Also quasi eine Art Organisationseinheit, die ja größere Verwaltungsmöglichkeiten überhaupt erst schafft. Und da wir Menschen ja sehr arbeitsteilig unterwegs sind, musste irgendwann der Punkt kommen, an dem das Ganze auch übergeordnet organisiert wird. Und das war ja eigentlich die Grundzüge. Das heißt, das Beamtentum selbst gibt schon tausende von Jahren. Ich glaube aber in der Ausprägung, wie wir es jetzt verstehen, natürlich erst seit, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren. Und ich bin grundsätzlich der Ansicht, ja, wir brauchen das. Ob das in dieser Form, wie es jetzt momentan der Fall ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, ohne eine moderne und gut organisierte Verwaltung sind eben Staaten, wie wir sie heute kennen, noch gar nicht denkbar.
Gibt es vielleicht zu viel Beamte? Gefühlt werden viele Menschen verbeamtet.
Ja, also wir hatten ja mal eine Zeit lang, da wurden Beamte immer mehr abgebaut. Da hat man sich darauf berufen, dass sie jetzt natürlich immer mehr in den Ruhestand wechseln. Aber wir haben gesehen, gerade in den letzten 10 Jahren, ist das Beamtentum wieder stark aufgebaut worden. Wir sehen das insbesondere im Bereich der Lehrer, dass da viele, die jetzt vorher als, sagen wir mal, angestellte Lehrer eingestellt worden sind, dann auf Beamtentum umgestellt worden sind. Liegt auch daran, dass wir Personalknappheit haben. Und dass man eben dringend, sag mal, einen Wettbewerb hat.
Ist das ein Reizfaktor sozusagen dann?
Ich glaube schon, ja. Wir sehen das hier, wir haben das in Berlin gesehen, dass jetzt da eine Verbeamtung stattgefunden hat. Das Ganze war auch in Thüringen. So dass dann immer mehr, sag mal, der Wettbewerb, ne, von Bundesland zu Bundesland zugenommen hat. Und man eben mit Verbeamtung geworben hat, um eben mehr Lehrer wiederzukriegen.
Ja, wir haben ja auch gerade vor einigen Jahren diese islamistisch motivierten Anschläge gehabt, wo dann die Polizei entschieden hat, wir brauchen mal wieder mehr Polizisten. Dann kommt hinzu, genau wie der Micha gerade gesagt hat, viele gehen in Ruhestand und auch da musst du halt wieder Leute nachziehen. Und ja, deswegen haben wir sehr viel Einstellungen, sowohl bei Polizisten als auch bei Lehrern, weil wir haben eigentlich überall einen Lehrermangel.
Und das Beamte sozusagen ein gutes Kriterium, da dann anzufangen.
Was ich spannend finde, was ja gerade auch zur Sprache gekommen ist, Beamtentum scheint ja auch letztendlich ein Wettbewerbsfaktor zu sein. Das ist ja
schon, klingt so, ne?
Ja, das ist ja durchaus attraktiv zu sagen, ich bin gut versorgt, ich habe für mein Leben quasi einen Plan. Und ob der dann so aufgeht, das sei mal dahingestellt. Aber es ist eben eine Sicherheit, die man in der freien Wirtschaft vielleicht so erstmal nicht empfindet. Mhm. Und damit ist es erstmal ein Wettbewerbsvorteil und sollte man sich schon überlegen, ob man das dem Staat quasi abspricht, diesen Vorteil nutzen zu können für seine eigenen Bediensteten am Ende des Tages.
Ja, okay. Also ist es wirklich offensichtlich noch im Zeitgeist. Jetzt dann lass uns mal dazu kommen, die Beamten als Kundengruppe dann zu sehen. Warum sind Beamte als Kunden, warum muss man die anders behandeln als normale Angestellte?
Weil Beamte ein grundsätzlich anderes Berufsverständnis haben durch das Beamtentum. Der Beamte kann nicht arbeitslos werden. Ich glaube, das ist schon mal eine der grundlegenden Geschichten, die wir haben. Viele machen sich Sorgen, was ist, wenn ich mal arbeitslos werde? Kann ich mein Haus finanzieren und? Das hat der Beamte alles nicht. Selbst wenn der Beamte länger krank wird, er hat erstmal unbegrenzt Lohnfortzahlung, also die Besoldung läuft weiter. Er kommt auch wieder in den Dienst zurück. Beamte haben auch ein ganz anderes Verhältnis zu Kinderkriegen, weil wenn ich in der Privatwirtschaft jung bin und ich bekomme auf einmal 2, 3 Kinder, gibt es vielleicht den ein oder anderen Chef, der sagt, vielleicht will ich die jetzt doch mal loswerden, die hat ständig Elternzeit, die macht Kind krank und. Da muss sich der Beamte nicht drum kümmern. Und deswegen haben die natürlich eine andere Mentalität zum Beruf und das muss ich in meiner Beratung berücksichtigen. Wenn ich mir dagegen Unternehmer als konkret anderes Beispiel ansehe, der hat ganz andere Motive, der hat ganz andere Ziele. Und deswegen muss ich einen Unternehmer anders ansprechen. Ich glaube, ich könnte das gar nicht mehr. Aber ich kenne Kollegen, die sind halt da auch sehr erfolgreich.
Ich wollte vielleicht noch ergänzen. Also der Beamte hat ja grundsätzlich auch eine ganz andere Versorgung, weil der Dienstherr quasi ja für seine, sagen wir mal, Versorgung einsteht. Und das haben wir sowohl im Krankenversicherungsbereich als auch im Bereich der Altersvorsorge, dass entsprechende Ruhestandslösungen ja ihm angeboten werden, die sehr großzügig sein können. Ja. Aber es geht eben nicht nur um die aktuelle seine Situation, sondern eben auch um die Situation der Familie. Und da gibt es eben Lösungen, die dann entsprechend vom Berater angesprochen werden müssen und die Versorgungslücken auch entsprechend ermittelt werden müssen. Und die sind eben nicht standardmäßig gleich, sondern hier muss man sich auch schauen, welche Beamtengruppen es geht. Wir haben ja nicht nur den Beamten auf Lebenszeit, sondern wir haben auch den Beamten auf Probe und auf Widerruf. Da haben wir ganz andere Versorgungssituationen und da muss der Berater ran. Und das ist eine ganz spezielle Beratung, die da stattfinden muss, wo du viel Know-how brauchst.
Ist der Beamte eher ein sicherheitsorientierter Mensch?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ja, also man geht, glaube ich, diesen Weg, insbesondere weil man das Thema Sicherheit auch schätzt. Und dann auch die Versorgung schätzt über die Zeit und dann natürlich auch, sag mal, für sich selber natürlich auch nochmal Sicherheit sucht, die man dann noch absichern kann. Also dass diese Bereiche, die nicht abgesichert sind durch den Dienstherrn, dass man die dann vielleicht noch privat absichert. Ich glaube, das sehen wir ganz stark, zumindest bei uns bei Signal Iduna, dass da ganz, ganz viele Beamte ja abgesichert sind.
Klingt alles erstmal wahnsinnig gut gepolstert, aber hat Beamtentum eigentlich auch Nachteile?
Also da kann ich direkt eigentlich anknüpfen an die Frage, die Matthias gerade eben nämlich auch gestellt hat. Sind diese Menschen sicherheitsbedürftiger? Also Nachteile an dieser Zielgruppe ist möglicherweise genau das. Eine Risikoaffinität ist de facto nicht vorhanden. Das bedeutet natürlich alle Arten von...
Gut für Versicherer, ne?
Das ist die Frage. Das Ding ist, wenn ich mich komplett mental auf meinen Dienstherrn verlasse, und da tendieren Beamte schon dahin, dann habe ich im Endeffekt auch eine Konsequenz daraus, dass die eher weniger affin sind, sich um ihre eigene Altersvorsorge zum Beispiel zu kümmern. Oder eben um die Arbeitskraftabsicherung. Es kommt schon relativ häufig vor, dass man dann die Antwort bekommt, es ist sich ja um alles gekümmert. Obwohl diese Leute noch gar keine wirklichen Recherchen angestellt haben in diese Richtung und einfach davon ausgehen, dass der Dienstherr sich schon um alles kümmert. Das haben wir in unserem Bereich relativ häufig, wobei das bei Soldaten sicherlich auch noch mal ein bisschen extremer ist. Die gehen schon sehr stark davon aus, dass diese Berufung, die sie wiederum empfinden für ihren Dienstherrn, auch in die beidseitige Richtung geht und sind dann enttäuscht, wenn das nicht der Fall ist. Aber es ist natürlich auch bei Polizisten, bei Lehrern und anderen Beamten der Fall, dass sie sich gar nicht so sehr tief auseinandergesetzt haben mit der wirklichen Versorgungslage und dann einfach annehmen, das wird schon so sein. Und das setzt halt Berater wie zum Beispiel Dirk natürlich in eine schwierige Situation, denn die müssen diese sicherheitsbedürftigen Menschen einerseits davon überzeugen, dass sie eben nicht in Watte eingepackt sind, sondern dass sie noch doch selber was tun müssen. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, die normale Privatkundenberater und auch Unternehmerberater vielleicht gar nicht so wahrnehmen, denn dort ist eine gewisse Risikoaffinität da. Die wissen, die müssen was tun, um sich abzusichern. Das sehe ich durchaus als eine mentale Herausforderung in der Beamtenberatung. Dirk, was meinst du dazu?
Wie machst du das, Dirk?
Genau, aber genau das ist ja auch unsere Herausforderung, eben dem Beamten aufzuzeigen, dass er doch Versorgungslücken hat und auch mal auszurechnen, wie hoch sie sind und was passiert, wenn ihm was passiert. Das ist sicherlich anders wie in der Privatwirtschaft, da gebe ich dem Moritz recht. Und wenn du da aber deine ja, dein Fachwissen hast, das ist erstmal wichtig. Du musst erstmal überhaupt selber wissen, wie ist der Beamte versorgt, wenn es knallt. Wie ist der Beamte versorgt, wenn er krank wird, wenn er dienstunfähig wird, wenn er einen Dienstunfall hat. Wenn du das alles weißt und dann mit dem Beamten drüber sprichst und er dich auch als Experte wahrnimmt, dann sind die eigentlich schon so weit, dass die sagen, oh ja, ich bin doch nicht richtig abgesichert. Ich muss noch ein bisschen was tun. Und das Gute ist aber, dass was der Beamte noch tun muss, ist deutlich weniger in den meisten Fällen als derjenige in der Privatwirtschaft. Eben durch die Versorgung, die er vom Dienstherrn hat. Nur diese Versorgung vom Dienstherrn reicht eben, genau wie Moritz sagt, nicht aus, wenn er wirklich mal dienstunfähig wird.
Was sind denn so typische Lücken in der Versorgung dann, die immer wieder auftauchen?
Na, wir haben zum einen in der Krankenversicherung, da sind wir jetzt vielleicht noch gar nicht, riesige Lücken, weil die Beihilfe je nach Bundesland unterschiedlich gestaffelt ist und die Beihilfe sich auch ändern kann. Also musst du halt auch da sehen, dass du einen Tarif hast, der das gegebenenfalls aufhängt. Dann hast du bei Dienstunfähigkeit in den ersten Jahren, solange wir ja nicht Beamte auf Lebenszeit sind, überhaupt keine Absicherung, wenn er dienstunfähig wird. Das wissen die meisten gar nicht. Das ist denen gar nicht bewusst. Und selbst danach, ab dem Zeitpunkt Beamter auf Lebenszeit, hat er zwar jetzt in der Bundesbeihilfe eine Mindestversorgung von 2000 Euro, aber das hilft ja vielen auch nicht, weil davon geht ja auch noch ab die Krankenversicherung und die Steuer. Das reicht ja nicht aus, um den Lebensstandard zu halten.
Würde ich jetzt tatsächlich mal die Arbeitskraft erstmal ansprechen. Wir haben ja einen Versicherer hier mit bei.
Ja.
Was würdest du sagen, was ist da bei Beamten speziell zu beachten erstmal? Bin immer noch so ein bisschen bei den Grundlagen.
Also grundsätzlich, der Beamte hat ja das Thema der Dienstunfähigkeit. Und Dienstunfähigkeit wird vom Dienstherrn festgestellt. Und da geht es ja darum, was für Klauseln verwenden die Versicherer, um das Thema Dienstunfähigkeit dann zu bewerten. Und da unterscheidet man zwischen echten Dienstunfähigkeitsklauseln und unechten Dienstunfähigkeitsklauseln. Und bei der echten Dienstunfähigkeitsklausel geht es halt darum, dass man sich auf das Urteil des Dienstherrn beruft, wenn derjenige dienstunfähig gestuft wird, dass man eben diesen Weg auch mitgeht. So, und idealerweise, und wir haben ja hier zwei Makler da, die jetzt das Ganze auch bestätigen können, geht es ja genau darum, dem Beamten das anzubieten, wenn der Dienstherr sagt, du bist dienstunfähig, dass es dann tatsächlich auch zur Leistung kommt. Und deswegen sollte man das eben auch in den Klauseln ganz klar prüfen, ob der Versicherer dieses bietet. Signal Iduna bietet das zum Beispiel. Deswegen sind wir auch einer der starken Versicherer für die Polizei zum Beispiel, ganz klarer Schwerpunkt bei uns im Haus. Aber wir sind natürlich auch genau im Bereich der Lehrer oder auch der Soldaten unterwegs. Heißt, wir haben da einen Schwerpunkt drauf gesetzt, um auch wirklich beste Bedingungen bereitzustellen, dass wenn es tatsächlich zur Dienstunfähigkeit kommt, dass dann auch die Leistung fließt.
Die echte Dienstunfähigkeitsklausel, da fallen dann einige Prüfungen auch weg, ne? Denke ich mal. Denn dienstunfähig festgestellt, geht man mit. Wie viel Zeit spart man da gegenüber einer unechten?
Also du meinst jetzt im Bereich
im
Schadenfall. Mhm. Also hier geht es wirklich dann darum, wenn uns derjenige mitteilt, dass er vom Dienstherrn dienstunfähig geschrieben worden ist, also das heißt, der Amtsarzt hat das Urteil jetzt darüber gesprochen, ja, wie der Gesundheitszustand aussieht, dann zahlen wir dann auch, dann gehen wir direkt mit. Dann, wie gesagt, das ist dann, sobald es festgestellt wird, ist für uns keine Nachprüfungspflicht mehr notwendig. Es sei denn, es gab im Vorfeld irgendwelche, Einschränkungen der Annahme, ja, dass wir sagen, wir haben gewisse Risiken ausgeschlossen. Dann wird natürlich nochmal geprüft, aber ansonsten gehen wir das Urteil mit und leisten auch direkt.
Das kann ich auch so bestätigen. Also für jeden, der Beamte berät und wirklich ernsthaft berät, macht es eigentlich nur Sinn, Versicherungen zu vermitteln, die diese echte Dienstunfähigkeitsklausel haben. Alles andere ist Kindergarten und darf nicht sein. Das kann ich auch nur als Appell an jeden Kollegen, der uns heute hört. Wenn ihr Beamte habt, achtet auf diese Klauseln. Vielleicht mal zwei Beispiele aus der Praxis. Das eine ist genau so ein Musterbeispiel, wie er gerade angesprochen hat. Ich hatte einen Beamten dienstunfähig. Innerhalb von 4 Wochen war das Ding durch. Das kriegst du bei keiner Berufsunfähigkeit hin, dass du innerhalb von 4 Wochen Geld kriegst.
Ja, nicht, nee. Mhm.
Jetzt habe ich einen Sonderfall. Da hat die Behörde ein wenig Mist gebaut, sage ich mal, absichtlich. Derjenige ist dienstunfähig. Es gibt aber kein medizinisches Gutachten, was laut Gesetz gar nicht sein kann. Und jetzt haben wir aber auch den Versicherer nach 3 Monaten soweit, dass er leistet.
Kriegt man mal ein bisschen Gefühl dafür. Wie ist denn der Markt gerade so eigentlich? Also wie viele Versicherer bieten schon echte DU-Klauseln an? Wie viele sind noch unecht dabei? Wo gibt es noch Probleme? Wie viel Auswahl ist?
Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, wie viele eine echte haben.
Dann gefühlt.
Es werden glücklicherweise immer mehr. Wir müssten jetzt so bei 10 bis 15 liegen. Aber selbst da gibt es natürlich auch noch den ein oder anderen Unterschied. Richtig gute Versicherer, die bei uns vermittelt werden, sind es 4 bis 5. Ich könnte die auch nennen. Ich weiß nicht, ob das hier Sinn macht, aber die Signal ist dabei, wenn wir das.
Das ist gut.
Und was ich auch festgestellt habe, und das ist eigentlich das Schöne, es gibt einen zunehmenden Wettbewerb. Also Versicherer erkennen, dass das ein guter Markt ist. Und es kommen immer mehr auf den Markt, die auch Spaß machen, die was Neues bringen, die richtig Wettbewerb in diesen früher festgefahrenen Markt haben. Weil vor 15 Jahren gab es 2, 3 Versicherer, die das konnten. Und selbst die Produkte waren nicht richtig gut. Und jetzt kommen immer mehr. Zum Beispiel die Allianz hat vor einigen Jahren mal richtig den Markt durchgeschüttelt, indem die ein Produkt rausgebracht haben, was wir uns immer gewünscht haben als Makler, die es als erste dann 1:1 so umgesetzt haben. Und dann sagen natürlich die Etablierten, wir wollen unser auch weiter Geschäft haben. Und haben dann nachgezogen. Und deswegen für den Kunden ist es richtig gut, was da gerade im Moment passiert.
Also ich kann jetzt nur aus unserem Haus auch sagen, also wir sind froh, dass wir diese Zielgruppe auch mit guten Produkten bestücken können. Weil wir sehen eben, dass in dieser Zielgruppe, wenn die Verträge einmal geschlossen sind, laufen die eben auch stabil. Also sie werden sind eben selten davon betroffen, dass da Stornos passieren. Die laufen meistens, wenn sie gut beraten worden sind, auch durch. Und das ist für uns eben auch entscheidend. Ja? Natürlich ist mit dem Thema Beamtenabsicherung auch ein gewisses Risiko verbunden. Ja, das ist, weil wir eben an diese Klauseln gebunden sind. Und das heißt, wenn Dienstunfähigkeit festgestellt werden, können wir nicht eingreifen. Ja, das muss man als Versicherer tatsächlich auch managen können. Wir machen das schon seit Jahrzehnten und fahren damit auch sehr, sehr gut. Deswegen tun sie aber auch andere schwer, in diesen Markt neu einzusteigen. Wie es gerade eben der Dirk schon gesagt hat, es ist nicht so einfach, sag mal, als Versicherer den Weg zu gehen. Du musst die Zielgruppe kennen.
Ist aber auch nichts, was man nicht berechnen kann. Ne? Also man hat ja Quoten, wie viele Menschen dienstunfähig werden und dann ist es halt mit drin, oder?
Es gab aber in der Vergangenheit auch Situationen, wo jetzt entsprechend, sag mal, Beamtentum abgebaut worden ist. Und da wurde das natürlich zum Teil auch über das Thema Dienstunfähigkeit gesteuert. Nicht offiziell, aber inoffiziell hat man das durch die Zahlen, die steigenden Zahlen der Dienstunfähigkeiten schon erkannt. Und das schlägt natürlich in das Thema der entsprechenden Schadenkosten rein. Und das musst du als Versicherer auch managen können. Also von dem her, es ist nicht so ein ganz triviales Thema, sonst würde es jeder machen. Du musst als Versicherer das Thema Beamtenabsicherung auch tatsächlich können. Du brauchst die entsprechenden Risikoprüfer und dann auch die Leistungsleute, die das dann sauber managen können.
Das ist nämlich der Punkt. Der Trend geht ja auch hin zur Individualisierung. Das bedeutet, dass dieses Beamtentum nicht mehr als große, ganze uniforme Masse betrachtet wird, sondern dass auch die Versicherer dazu tendieren, sich immer mehr mit den Details zu beschäftigen und auch dort nochmal Spezialisierungen herauszuarbeiten. Und da geht es weniger darum, wie viele Neukunden kann ich jetzt daraus generieren, sondern es geht genau um diese Expertise. Und ich glaube nämlich, dass das sehr wohl einen Riesenunterschied macht, ob ich einen Polizisten versichere, einen Soldaten versichere, einen Lehrer versichere oder eben den Kommunalbeamten im Bürgermeisteramt. Das macht einen erheblichen Unterschied. Und alleine solche Maßnahmen kann ich natürlich, wenn ich hinten dran sitze und die Zahlen halt live sehe, weil sowas wird ja nicht veröffentlicht im Großen und Ganzen, da kann ich dann plötzlich so Maßnahmen wahrnehmen. Und ich bleibe als Versicherer, glaube ich, nur dann stabil, wenn ich sowas halbwegs vernünftig voraussehen kann, eben weil man sich ja diese Hintertüren schließt. Und das war das, was ich vorhin noch dazu beitragen wollte, nämlich zu diesem Thema. Ich glaube, dass dieser Trend eben auch zu echten Dienstunfähigkeiten vor allen Dingen auch daher kommt, dass wir mehr Transparenz im Markt haben durch mehr und bessere Analysemöglichkeiten, selbst bis runter auf die Endkundenebene. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten und das wird natürlich durch künstliche Intelligenz noch viel krasser verstärkt werden, wenn die mir übersetzt quasi, was diese Versicherungsbedingungen wirklich bedeuten, und da wird es ja hingehen, dann heißt es Farbe bekennen und ich kann mich als Versicherer und natürlich dann auch als Makler, der das ganze Jahr berät, nicht mehr hinter irgendwelchen wilden Klauseln verstecken, sondern es wird dazu führen, dass die am wenigsten Hintertüren haben, mit denen ich quasi rauskomme aus der Leistung, die werden tendenziell immer stärker werden und immer stärker werden und die müssen halt aber auch dadurch natürlich immer besser rechnen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für die Zukunft. Und dann als Versicherer seine Lieblingszielgruppe auch innerhalb der Beamten zu identifizieren und dann dort in die Tiefe reinzugehen. Ich glaube, das wird kommen. Und wir im Maklermarkt, ich denke mal, da wird mir Dirk zustimmen, gucken genau da nämlich auch am meisten hin. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, weil wir zum Schluss dem Kunden gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Warum hat das jetzt funktioniert und warum nicht? Und deswegen kann ich Dirks Appell hier komplett unterstützen. Wir Makler sollten immer zu einem DU-Baustein tendieren, auch wenn ich weiß, dass nicht alle das so sehen, die auch der Ansicht sind, auch eine BU an für sich genommen hat ihre Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, wer eben genau diese unwiderlegliche Vermutung, so heißt es ja, haben möchte, also dass der Dienstherr, in dem Fall der Amtsarzt oder im Fall der Bundeswehr, der Truppenarzt, das eben definiert hat, da muss der Versicherer jetzt mitgehen. Das ist so ein großer Mehrwert. Und da zu gucken, dass es eben doch nicht irgendwie aus Versehen unecht ist oder dass hier irgendwelche Winkelzüge nochmal gezogen werden und so weiter, das wird in Zukunft noch viel, viel transparenter auch werden.
Vielleicht dazu auch nochmal ein schönes Beispiel. Es gibt einen großen Strukturvertrieb in Deutschland, die jahrelang der Meinung waren, wie Moritz gerade sagt, eine Dienstunfähigkeitsversicherung brauchst du nicht, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja viel besser. Die hatten dazu auch Merkblätter, die dann ihren Vermittler mitgegeben haben. Die haben das auswendig gelernt runtergerattert. Das war sowas von falsch, ganz schrecklich. Jetzt haben die irgendwie letztes Jahr, vor 2 Jahren, auch eine Dienstunfähigkeitsklausel eingebaut, damit die ihren Vermittler sagen können, guck mal, ihr habt das jetzt auch. Weil logischerweise der Beamte bekommt es ja auch, sei es jetzt durch künstliche Intelligenz, durch Social Media mit, dass er das braucht oder auch, weil wir ja auch ein bisschen klappern. Also haben die eine Dienstunfähigkeitsversicherung gemacht, um ihre Vermittler zu beruhigen. Aber die ist so schlecht, das wird ja kein Makler anbieten. Das ist ja Wahnsinn. Also für uns wieder gut, aber für den Kunden, wenn er dort abschließt, boah, schwierig.
Bedeutet das denn auch, dass Versicherer sich auch spezialisieren müssten auf spezielle Beamtengruppen oder kann
tun der als Generalist ja unterwegs sein? Also wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man das. Und die, ich nenne es mal üblichen Verdächtigen am Maklermarkt, die sich ja sehr intensiv damit beschäftigen, wir brauchen ja kein Name-Dropping zu betreiben, aber ich denke, man kennt sie mittlerweile immer mehr, die wirken auch darauf hin, weil ich glaube nämlich, es wäre auch gefährlich für einen Versicherer zu versuchen, alles zu können. Ich glaube, das geht auf Dauer nicht, sondern man muss seine Kollektive ein Stück weit schützen und sich genau überlegen, was kann ich denn gut. Und ich glaube, dass diese Segmentierung jetzt schon stark zu beobachten ist. Und man merkt es ja daran, dass ein wirklicher professioneller Berater in diesem Bereich genau, was Dirk vorhin gemacht hat, sagt, okay, es gibt 3, 4, mehr können es eigentlich gar nicht sein. Der Rest kann es auch irgendwie. Und dann kommt noch eine große Masse, die können es eigentlich nicht, würden das Geschäft trotzdem aber gerne mitnehmen. So, und diese 3 Stufen kategorisieren sich dann irgendwie für mich die alle ein. Und wer dann mal so den richtigen Schlüssel gefunden hat, auch auf Aktuarsebene richtig gerechnet hat, warum soll ihm dann der Erfolg nicht gegönnt sein, eben in dieser tiefen Zielgruppe rein? Das hat für den Kunden Vorteile, das hat für den Berater Vorteile und für die Versicherung im Endeffekt. Ich glaube, der größte Bremsklotz in diese Richtung sind aber noch die Rückversicherer, die im Endeffekt sich davon noch nicht so richtig überzeugen lassen und sagen, okay, wow, das Risiko ist gar nicht so richtig greifbar. Ich habe das selber gemerkt, als ich das Produkt mit der Bayerischen für die Soldaten-DU gebaut hatte und dort auch bei dem Rückversicherer argumentieren durfte, warum wir das so machen und wie wir das so machen. Und da habe ich das erste Mal diesen Widerstand, der von der anderen Seite quasi kommt, den der Makler eigentlich gar nicht wahrnimmt, aber der ja real ist, das erste Mal gespürt. Ich glaube, die Versicherer selbst, die Erstversicherer, die haben das verstanden und die machen das auch und merken, das funktioniert. Das funktioniert besser, als wenn ich alles gleichzeitig versuche. Und müssen jetzt auf die Rückversicherer-Ebene quasi durchdrücken, die dann wiederum sagen, oh mein Gott, da passiert ja plötzlich was. Hier kommt Bewegung rein. Wir wollen das Kollektiv schützen. Das gibt hier eine Umwucht. Und das Interessante an Spezialisierung ist ja, es gibt ja nur ein 1 oder 0. Sie funktioniert oder sie funktioniert nicht. Und wenn sie funktioniert, dann skaliert sie plötzlich. Das heißt, das kracht richtig. Und da kann ich mir vorstellen, da ist noch ein bisschen Courage auch von seitens der Versicherer notwendig. Und das muss, wie gesagt, vielleicht noch durchgedrückt werden dann an die Rückversicherer. Würde mich mal interessieren, wie sieht das denn die Signale
du? Genau, Michael. Erstmal auf wen habt ihr euch denn eingeschossen?
Grundsätzlich bin ich natürlich das Thema Dienstunfähigkeit für alle Beamtengruppen an. Aber besonders herauszuheben ist natürlich das Thema Polizei. Da sind wir seit Jahrzehnten schon sehr, sehr aktiv und haben da auch große Bestände aufgebaut. Und da kommen wir genau auf das, was Moritz schon gesagt hat. Es geht darum, genau diese Bestände auch auszuwerten und zu sagen, welches Pricing ist da möglich? Welches Angebot kann man hier dem Vermittler und dem Kunden machen, um die Absicherung darzustellen? Und da musst du natürlich genau drauf gucken. Erst dann hast du auch Argumente gegenüber dem Rückversicherer, so wie das jetzt gerade eben auch benannt worden ist. Weil wir müssen natürlich auch nachweisen, dass diese Bestände solide kalkuliert sind und dass sie auch nachhaltig sind. Denn wir wollen nicht nachträglich irgendwann Beiträge erhöhen müssen für unsere Kunden, sondern wir wollen langfristig Partner sein. Und deswegen muss das auch sauber kalkuliert sein. Ja? Aber wenn man die Zielgruppe kennt und weiß, wie sie funktioniert, wie hoch die Absicherungsgrößen sind, die man tatsächlich bereitstellen muss, dann ist es auch ein schönes Geschäft. Und wir forcieren das nach wie vor. Also wie gesagt, das Thema Polizei ist bei uns ganz groß. Wir sind auch im Bereich der Lehrer aktiv, machen auch zum Teil Soldaten, aber eben auch das normale Breitengeschäft im Bereich der Beamtenabsicherung.
Aber genau das macht übrigens für mich einen Spezialversicherer aus. Also dieses Mindset zu haben, zu verstehen, das, was wir machen, wir bauen nicht jetzt die 20. hübsche Klausel rein und noch ein Schleifchen drumherum und noch einen hübschen Marketingflyer, sondern genau das, darauf zu achten, dass eben nicht in 5 Jahren das ganze Ding um die Ohren fliegt und eingestellt werden muss und dann irgendwelche wilden Aktionen gefahren werden müssen, um dieses problematische Klientel wieder loszuwerden. Nein, sondern sich vorher die Gedanken zu machen, Know-how aufzubauen, Wissen aufzubauen, auch bei Risikoprüferseite. Ja, was bedeutet diese Abkürzung jetzt? Ist es jetzt irgendwie ein Hochrisiko und so weiter? Das ist ja Wissen. Und umso mehr ich mich spezialisiere, umso mehr baue ich auch dieses Wissen innerhalb des Unternehmens auf, was, wenn das sauber gepflegt wird, eben wieder darauf einzahlt, dass die Gesamtkalkulation stimmt. Und das macht für mich Spezialisierung aus. Und das ist wichtig. Und ich glaube, es ist für jeden Versicherer auch irgendwo klar, das geht nun mal nicht für alle. Also diese Art des Wissensmanagements kann ich gar nicht für alle vorhalten. Ich kann gar nicht überall Spezialist sein. Aber da, wo ich es kann, da bin ich gut. Und das wiederum wird von uns Maklern anerkannt. Ich glaube nämlich, das ist eine der größten Kriterien, wirklich eine Entscheidung zu treffen für oder gegen den Versicherer. Wie stabil ist das, was er mir da gerade anbietet? Da kann alles andere wunderhübsch aufbereitet sein. Das ist für mich zumindest ein ganz entscheidender Punkt.
Das finde ich ganz enorm wichtig, was er gerade sagt. Weil mal so ein bisschen gedacht, es würde jetzt irgendein Start-up kommen und sagen, wir machen eine Dienstunfähigkeitsversicherung und bieten die an 30% unter Marktdurchschnitt. Ich kann euch sofort sagen, es gibt eine Menge Makler, die das machen würden, die Leute da hinbringen würden. Wahrscheinlich locken die auch dann noch mit einer hohen Courtage, weil die müssen ja für ihren Investor Umsatz bringen. So, nach 2 Jahren kippt das Ding zusammen. Und dann hast du einen Riesenärger mit den Kunden. Ich würde sowas nicht anbieten. Ich mache sowas auch im Sachversicherungsbereich nicht, wo es ja teilweise so eine komischen Angebote gibt. Das ist alles nicht nachhaltig. Du musst aber doch bei einer Dienstunfähigkeit, was ja eine Lebensversicherung hat, ist, was ein Produkt ist, was über Jahrzehnte läuft. Da brauche ich doch einen finanzstarken Partner, der sich damit auskennt und der ordentlich kalkuliert. Und wenn das Ding am Ende 5 Euro mehr kostet im Monat, so what, der Beamte hat das. Also da würde ich nicht auf den Preis in erster Linie gucken.
Wir hatten vor kurzem den Sozialwissenschaftler, ist er glaube ich, Bernd Raffelhüschen bei uns im Podcast. Und der hat über Beamte was ganz Tolles gesagt. Nee, ist eigentlich nicht toll. Nämlich, dass Beamte kränker sind, älter und länger leben als andere Menschen. Und das macht sie ja natürlich nicht unbedingt zum besten Kunden für eine Krankenversicherung. Jetzt möchte ich mal fragen, warum sind denn Beamte trotzdem so eine interessante Kundengruppe und warum will man die auch in einer privaten Krankenversicherung vielleicht überhaupt haben?
Naja, ich habe ja den Podcast gehört mit dem Herrn Raffelhüschen.
Oh, und sehr gut.
Ja.
Du warst das.
Ich war das. Ich glaube, der wurde nur für mich aufgenommen.
Ja, ja.
Und es ging ja da bei der Frage darum, sollte man nicht Beamte lieber auch in die gesetzliche Krankenversicherung bringen, so eine Art Bürgerversicherung.
Das politische Thema kommt dazu, genau.
Genau. Mhm. Gehen wir mal zurück zur privaten Krankenversicherung. Das ist ja im Grunde völlig egal, ob der Beamte 3 Jahre älter wird, 4 Jahre oder wie auch immer, weil gerade in der privaten Krankenversicherung haben wir Sterbetafeln und wir bauen Alterungsrückstellung auf. Das heißt, das Ganze ist da schon kalkuliert. Deswegen ist es gut, dass der Beamte in einer vernünftigen privaten Krankenversicherung auch richtig alt werden kann. Das passt.
Muss man da was dann Spezielles beachten, wenn man dann einen Tarif auswählt?
Definitiv. Auch da haben wir, ähnlich wie in einer Dienstunfähigkeitsversicherung, die letzten Jahre einen enormen Wettbewerb gehabt. Auch hier wieder 15 Jahre zurück, kein Versicherer wollte Beamte haben. Alle sind raus, wollten selbstständige Angestellte aus verschiedenen Gründen. Dann haben sich einige Makler auf Beamte spezialisiert. Zum Glück werden wir immer mehr. Und Versicherer haben auch erkannt, das ist ein gutes Geschäft. Also drücken die natürlich mit neuen Tarifen rein, was für uns vom Wettbewerb auch wieder gut ist. Aber auch da musst du gucken, wer hat jetzt einen guten Tarif, was passt zum Beamten. Und Krankenversicherung ist aus meiner Sicht noch viel individueller wie die Dienstunfähigkeitsversicherung. Weil wir da unterschiedliche Warnungen auch immer haben bei dem einen oder anderen Kunden. Nicht jeder setzt überall seinen Schwerpunkt. Und dann ist es halt meine Aufgabe, speziell für den Kunden, den ich da gerade habe, mit ihm zusammen die passende Krankenversicherung zu bauen. Ist nicht immer einfach, weil wir auch die ein oder andere Vorerkrankung haben. Dann fallen schon mal viele Versicherer raus. Dann kommen Risikozuschläge ins Spiel, die so ein Rating nochmal komplett durcheinander bringen. Aber das ist halt auch mein Vorteil, dass ich es jahrelang mache, mich dort auskenne. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut.
Speziell bei Soldaten, musst du da noch was zusätzlich beachten, Moritz?
Also Soldaten- und Krankenversicherung, das ist, glaube ich, eins der missverstandensten Themen überhaupt. Und das gilt vor allen Dingen für die Soldaten selber.
Werden die gar nicht krank oder werden die
öfter
krank?
Nein, die werden niemals krank.
Niemals krank.
Wenn man sie fragt. Ne?
Die müssen funktionieren.
Ja, die müssen funktionieren. Nein, also mal Spaß beiseite. Das Problem ist, Krankenversicherung gerade im Bereich der Soldaten ist eine der größten Versorgungsbaustellen, die es überhaupt gibt. Muss man ehrlicherweise sagen, was daran liegt, dass es gerade bei Soldaten vier verschiedene Stati gibt. Also wir haben ja einmal die Freiwillig-Wehrdienstleistenden, die Soldaten auf Zeit, die Berufssoldaten und Reservisten. Also wir haben quasi vier verschiedene, die alle gleich aussehen, wenn man von außen drauf guckt, alle grün. Aber die sind alle völlig unterschiedlich versorgt. Nichtsdestotrotz haben wir gerade beim Krankenversicherungsthema Soldaten das Problem, die brauchen sie ja eigentlich gar nicht. Die genießen ja die unentgeltliche truppenärztliche Versorgung, ein bisschen analog zur freien Heilfürsorge. Das bedeutet, die haben kein aktives Krankenversicherungsthema im Gegensatz zu Beamten, die halt einen Restkostentarif brauchen, was auch immer, wo halt aktiv schon damit gearbeitet werden muss. Ist bei Soldaten nicht der Fall. Bei Soldaten muss ich irgendwie in die Zukunft gucken mit dem Kunden. Das heißt, ich muss ihn fragen, was hast du denn hinterher vor? Und wenn ich das mit so einem 18-Jährigen mache, der 12 Jahre unterschrieben hat. Wer soll denn der wissen, ob der hinterher Beamter wird, ob der hinterher privat wieder an die Uni geht, ob der sozialversicherungspflichtig arbeitet und so weiter und so fort. Das heißt, wir gucken hier in die Zukunft. Das heißt, Soldaten kranken zu versichern bedeutet sehr, sehr mit Optionen zu arbeiten, mit verschiedenen Optionen. Und die muss man relativ gut auf dem Schirm haben, denn die haben alle ihre Ecken und Kanten. Da will ich gar nicht zu tief einsteigen, aber ein Wort noch allgemein zum Thema Beihilfe, denn das interessiert ja durchaus auch Soldaten und eben den öffentlichen Dienst. Ich glaube, das ist einer der größten Benefits, die eben der Dienstherr anbieten kann, neben den Gehaltszahlungen und diesen sicheren Pensionsansprüchen. Weil wenn man mal hochrechnet, später gerade auch im Alter, wenn eben wirklich die Krankheitsbehandlungen kommen, Schwersterkrankungen, Unfälle und so weiter, das sind ja Millionen im Verlaufe von Jahren, die da gezahlt werden an die einzelne Person. Das ist rein wirtschaftlich betrachtet ja viel, viel mehr als die eigentliche Pensionszahlung. Und deswegen ist es für mich einer der größten Benefits des öffentlichen Dienstes, Beihilfe zu bekommen oder freie Heilfürsorge, wie auch immer. Und ich glaube, dass Krankenversicherer gut darin beraten sind, dieses Thema nicht einfach ad acta zu legen und mit irgendwelchen oberflächlichen Tarifen zu versehen, sondern genau darauf einzugehen und zu sagen, okay, wo sind die Lücken? Denn ich finde, da können viele noch ihre Hausaufgaben besser machen, die eben nicht wirklich ihre Tarife abgeglichen haben mit den Beihilfetabellen, mit denen, was dann wirklich gezahlt wird und was nicht. Und da sind wir wieder ganz am Anfang von dem, was ich gesagt habe. Der Beamte selber, und das gilt durchaus auch für Soldaten, beschäftigen sich überhaupt gar nicht mit ihrer eigenen Versorgung. Und das gilt auch für die Krankenversorgung. Und wenn da irgendwo draufsteht, so ein Label freie Heilfürsorge, dann denkt man doch, naja, super, das ist ja an alles gedacht. Dann plötzlich kommt der Heil- und Kostenplan vom Zahnarzt und da steht dann doch dann 2.500 Euro Selbstbehalt drauf. Über was? Ich bin doch aber freier Helfer und wieso? Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis und deswegen glaube ich, da gibt es auch noch ein bisschen was zu verbessern an dieser Stelle. Aber es ist ein super spannendes Thema und ich frage mich, ob der Weg zu sagen, okay, wir packen Beamte einfach zum Beispiel in die gesetzliche Krankenversicherung, daher funktionieren kann. Es wird ein riesiges Attraktivitätsmerkmal auch für den öffentlichen Dienst plötzlich auch einfach auslöschen.
Mhm. Raphael Hüschen sagte ja, das ist schlecht für die gesetzliche Krankenversicherung, weil die dann echt krass draufzahlen.
Ich fand das ja gerade interessant. Sie sind kränker, werden aber älter und leben länger.
Ja, ich frage mich auch, wie die das machen. Aber
das wollte ich gerade auch sagen. Schleppen die sich dann so länger durch? Sind die das einfach schon gewohnt oder wie auch immer? Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, kann man sicherlich an irgendwelchen Statistiken betrachten. Wenn das so wäre, dann wäre es natürlich fatal für eine Krankenversicherung und deren Kollektiv. Das stimmt. Aber vielleicht sollten wir dann einfach mal drüber reden, ob nicht irgendwelche Gesundheitsprogramme seitens des öffentlichen Dienstherrn mal implementiert werden sollten. Vielleicht hängt es ja dann da, dass sie sich einfach nicht fit halten und keine Ahnung. Es gibt ja Gesundheitsprogramme, ne, im zivilen Bereich, da gibt es ja ganz viel, BGM Sport. Und keine Ahnung was. Sport, ne, Sport. Freizeit-Fitnessangebote. Also ganz ehrlich, vielleicht ist das gar kein Krankenversicherungsthema. Vielleicht ist das eher eine Art Gesundheitsthema insgesamt.
Deswegen hätte ich ganz gerne mal so eine kleine Markteinschätzung. Franke und Bornberg hat, da habe ich mir mal so einen Marktüberblick wieder angeguckt, die bemängeln, dass manche PKV-Tarife, das muss ich ablesen, für Beamte zu alt und zu behäbig sind. Signal Iduna schneidet übrigens gut ab, Michael. Und was ist in der Landschaft jetzt los? Also erstmal aus Maklersicht gefühlt. Und ich weiß nicht, Michael, kannst du da was dazu sagen?
Ja, also ich kann natürlich eins sagen. Wir sind ja als Signal Iduna sowohl im Krankenversicherungsbereich Beihilfe natürlich dabei. Wir sind im Bereich Komposit dabei, auch mit Sondertarifen für Beamte. Wir sind, wie gesagt, auf allen Bereichen immer auf Beamte auch spezialisiert, auf einzelnen Sparten. Und für uns ist natürlich auch wichtig, für die Beihilfe entsprechend leistungsstarke Tarife anzubieten. Wir sind ja als Krankenversicherer, privater Krankenversicherer, sind so sehr, sehr stark im Markt, auch insbesondere im Maklermarkt unterwegs.
Und offenbar bewegt ihr euch.
Und ja, wir bewegen uns regelmäßig und passen natürlich auch entsprechend unsere Bedingungen an die, sag mal, Erfordernisse, die es auch im Markt gibt. Und wir sind damit auch sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und wir finden dieses Geschäft auch sehr interessant. Also es ist tatsächlich für uns auch noch ein rentables Geschäft. Ja, du hast vorhin gerade nochmal die Statistik von Franco und Wormberg angebracht. Also bei uns ist das so, dass tatsächlich Beamten sehr wohl gerne genommen werden. Und scheinbar kommen zu uns die eher gesünderen Beamten, die dann sich dann hier absichern und ihre Familien absichern. Ja, also das scheint dann so zu sein.
Glück gehabt.
Ja. Oder gut hingeguckt. Genau.
Also zu den ganzen Ratings, Franco Bornberg, wie die alle heißen, das ist nett. Mehr aber auch nicht. Du musst als Vermittler, du darfst dich doch nicht auf irgendein Rating verlassen. Weil da stehen auch mal Sachen drin, wo du dir die Haare raufst, wenn du es dir näher anguckst. Ich mache da auch gelegentlich Videos zu oder schreibe da Artikel. Viel wichtiger ist, dass du als Vermittler die Tarife in- und auswendig kennst. Du musst eigentlich dein eigenes Rating machen und du darfst nicht ein Rating über den Kunden stülpen, weil der Kunde ist ein Individualist. Das Rating ist aber allgemein. Und wenn jetzt in dem Rating irgendein Leistungspunkt hoch bewertet wird, der für den Kunde aber gar nicht relevant ist, dann passt doch der Rating-Sieger nicht zum Kunden. Und manchmal stelle ich auch fest, dass diese ganzen Rating-Leute Bedingungen gar nicht richtig lesen und sich mit Beamten schon mal gar nicht auskennen.
Also was würdest du denn sagen, wie der Markt gerade ist? Hast du genug Angebot oder hättest du noch eine Wunschliste?
Im Moment haben wir tatsächlich genug Angebot, ja. Also vor 5, 6 Jahren habe ich gesagt, wir brauchen mal mehr. Im Moment bin ich aber wirklich so, wie das ist, glücklich. Ja.
Moritz auch?
Nein.
Nein.
Nein, also
das ist gut, das erzeugt Spannung.
Naja gut, ich meine, ich muss es ein bisschen einschränken. Dirk ist in dem Punkt ja deutlich universeller als ich unterwegs. Ich bin da ja schon sehr eingeschränkt. Aber ganz ehrlich, um meine Soldaten reißt sich kein Krankenversicherer. Das hat nicht zwingend was jetzt mit Gesundheitszustand zu tun oder nicht. Weil die Jungs und Mädels, die bei der Bundeswehr anfangen, sind in der Regel jung und gesund. Das ist also nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass die Masse dieser Menschen gar nicht im öffentlichen Dienst landet. Das heißt, die Anwartschaften, die dort abgeschlossen werden, kommen maßgeblich gar nicht zum Tragen. Zumindest ist das aktuell die Realität. Denen geht es auch viel mehr darum, diese Pflegepflichtversicherung zu erfüllen. Sie gehören ja zu den wenigen in Deutschland, die quasi sich selbst kümmern müssen. Alle anderen haben das irgendwie irgendwo mit drin. Bei Soldaten entfällt ja die gesetzliche Krankenversicherungsverpflichtung mit Ernennung zum Zeitsoldaten und ab diesem Zeitpunkt müssen sie diese gesetzliche Verpflichtung zur Pflegepflicht selbst erfüllen und nehmen die Anwartschaft quasi so mit, weil Pflege folgt Kranken und deswegen sagt halt der Krankenversicherer, naja, also Pflegepflicht will ich so eigentlich nicht einfach rausgeben, da machen wir noch eine Anwartschaft mit oben drauf. So, und genauso stiefmütterlich wird das Thema auch behandelt und das führt dazu, dass die Soldaten zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aufwachen und das ist nämlich der, wo sie plötzlich Familie haben und Kinder kriegen. In diesem Moment plötzlich wird's relevant. Jetzt erst. Und da die meisten das aber bis dahin eher stiefmütterlich behandelt haben und eine Anwartschaft quasi gar nicht richtig durchdacht wurde und vom Vermittler häufig, weil damit auch nichts zu verdienen ist, auch relativ entspannt betrachtet wurde, wurde einfach irgendwas gemacht. So, und wenn dann zum Beispiel Nachversicherungsmöglichkeiten fürs Kind einfach wegfallen, weil es nicht vorgesehen ist, da gibt es einen Versicherer, auf den habe ich es ganz besonders abgesehen, die mögen mich auch ganz besonders sehr, da gibt es einen ganz tollen Optionstarif, der nämlich keine Kindernachversicherungsmöglichkeit mitbringt. So, und das ist natürlich fatal, weil Soldaten gerne auch untereinander mal Kinder haben. Und wenn beide bei diesem Versicherer sind, bedeutet das, dass dieses Kind plötzlich nicht krankenversicherungsfähig ist. Fähig. Also es gibt ja keinen Kontrahierungszwang in diese Richtung. Also, was mache ich denn jetzt? So, ne? Und das sind Lücken, die sind real. Und da bin ich noch sehr, sehr unzufrieden damit, dass es solche Tarife überhaupt gibt. Und das Blöde dabei ist eben, es gibt hier von keiner Seite eine Intention, was daran zu verändern, weil damit kein Geld zu verdienen ist. Und das merkt man auch. Und in dem Moment müsste man das wollen. Und dieses Wollen ist dann letztendlich die Herausforderung, da was zu verändern. Und wir haben halt hinterher noch das Problem, dass wir tendenziell Zusatzbausteine bräuchten, die auch auf diese unentgeltliche truppenärztliche Versorgung abstellen und nicht nur auf die GKV. Also Zahnzusatztarife und ähnliches. Da ist der Markt also völlig blank, was Soldaten angeht, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Also aus meiner Perspektive darf da gerne noch was passieren. Ich bin da auch mit dem einen oder anderen Versicherer durchaus im Gespräch. Aber die große Herausforderung ist wirklich die Wirtschaftlichkeit solcher Tarife. Da liegt wirklich der Hase im Pfeffer.
Da sind wir wieder beim Wettbewerb. Ja, deswegen ist es ja auch gut, was der Moritz macht. Weil im Grunde seid ihr in der Situation, wie wir mit unseren Beamten vor 10, 15 Jahren waren. Es kümmert sich keiner drum. Und es machen alle das, was schon immer gemacht wurde. Und wenn jetzt einer wie du reingeht und neue Tarife macht und mal den Markt durchschüttelt, dann wird da irgendwann noch was passieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Ich glaube schon, weil das Ding gerade bei Soldaten gilt, aber eben auch für die Polizei, für die Feuerwehr, also für die Exekutivkräfte, sage ich mal, Blaulichtorganisationen und so weiter, die sind ja, wie sagt man so schön, gesellschaftlich relevant. Das bedeutet, es geht ja um mehr als nur um Wirtschaftlichkeit an dieser Stelle auch. Ne? Die Frage, die ich ja einfach mal in den Raum stellen kann, gerade auch an die Signal Iduna, diese Verantwortung, die man damit ja als Versicherer auch trägt, hinsichtlich dieser Verwaltungsorgane und dieser Exekutivorgane, die ist ja real. Hat die bei euch irgendeine Art von Einfluss? Also die Signal Iduna, hat die sich genau deswegen auch ein bisschen positioniert, weil man eben sagt, okay, wir nehmen diesen gesellschaftlichen Auftrag auch so ein bisschen an, gehen damit vielleicht auch mal in den eigenen Schmerz rein, obwohl wir es gar nicht so sehr wollen, aber sehen das halt auch ein Stück weit als Verantwortung oder spielt das bei euren Überlegungen gar keine Rolle?
Also grundsätzlich spielt das schon eine Rolle, dass man natürlich auch die Ernsthaftigkeit dieser Absicherung auch erkennt. Ja, das machen wir schon. Aber wir sehen das natürlich trotzdem, wir müssen das natürlich trotzdem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen. Und auch die Tarife, die man da anbietet, müssen sich natürlich tragen. So, und so müssen die natürlich auch kalkuliert werden. Aber wir haben natürlich beides. Wir wollen die Absicherung darstellen, weil wir sehen die Zielgruppe als sehr interessant an. Das sind Menschen, die sehr akkurat sind, ihre Beiträge bezahlen, ja. Wenn sie einmal sich entschieden haben für eine Versicherung, dann auch dabei bleiben. Und das sind für uns diese Pluspunkte, die wir auch natürlich hochskalieren können und sagen, okay, wenn ich einen Beitrag X für diese Risikogruppe nehme, dann trägt sich das ganze Risiko auch. Und so können wir das ja entsprechend dann auch, sag mal, umsetzen als Produktgeber. Sowohl in der Krankenversicherung über die Beihilfetarife, als auch im Bereich der Berufsunfähigkeit über die Dienstunfähigkeit. Ja, also wir sind immer dabei zu gucken, wie sieht das Risiko aus in den einzelnen Gruppen, und wir können auch nachjustieren. Das machen wir also auch. Ja, also zum Beispiel jetzt gehe ich mal wieder Richtung Dienstunfähigkeit. Auch da haben jetzt nach und nach die Sätze der Absicherungshöhen immer weiter nach oben angepasst. Ja, wir haben also jetzt, sag mal, den Einstieg immer weiter erleichtert, so dass nicht immer eine individuelle Feststellung der Versorgungslücken erfolgen muss, sondern eben ab einer gewissen Besoldungsgruppe gewisse feste Höhen schon mal definiert haben, wo die Absicherung erfolgen kann. Und neben diesen Antragsvoraussetzungen, die wir haben, gucken wir natürlich auch mal, dass wir auch das Thema Leistung entsprechend bringen. Ja, wir gucken uns auch an, wie sieht's bei uns mit der Leistungsquote an? Wir haben jetzt 90% Anerkennungsquoten im Leistungsfall. Ja, und da sind wir einer der Besten, weil sie ist immer, fallen ja immer so und so viele raus, wo da entsprechende Nachweise nicht gebracht werden oder eben die 50% Berufsunfähigkeit zum Beispiel nicht vorliegen oder andere Voraussetzungen nicht vorliegen. Auch da sind wir sehr gut. Wir haben eine ganz geringe Quote an Gerichtsverfahren. Ja, also auch da sind wir einer der Besten. Und das sind also auch die Punkte, die wir beachten. Also wir wollen sowohl ein gutes Angebot machen, ja, vom Pricing her, aber eben auch im Leistungsfall der gute Partner sein. Und diesen Weg gehen wir konsequent weiter. Und das ist, wird uns natürlich auch mal wieder bestätigt von den Maklern. Ja, und da achten wir auch drauf, wie da das Feedback ist.
Ich finde auch gerade im Leistungsfall, das ist in der Zielgruppe Beamte noch viel wichtiger. Weil Beamte reden untereinander viel mehr über Versicherungen, als es andere Menschen tun. Deswegen sind Beamte auch richtig gute Empfehlungsgeber. Wenn die zufrieden sind mit deiner Beratung, dann teilweise rufen Leute an nach 10 Jahren und sagen, der hat mich empfohlen, ich soll das auch bei ihnen machen. Und wenn ich jetzt natürlich schlecht bin oder halt ganz oft eine Leistung verweigere, dann spricht sich das auch rum. Und das ist für einen Versicherer dann sicherlich...
Und zwar nochmal öfter, ne? Also schlechte, ja, Empfehlungen sind nochmal, ja, Vielfaches, ne?
Hab im Moment bei einem Krankenversicherer, der da gerade sehr preislich unterwegs ist, extrem Bauchschmerzen, ob das lange gut geht. So, und wenn das nicht gut geht und der sein Image versaut bei den Beamten, ja, dann ist das Neugeschäft vorbei.
Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Muss der Staat mehr tun für Soldaten, Feuerwehr, Polizei in der Absicherung? Weil das sind ja halt eben alles durchaus Berufe, die ja immer wichtiger werden, ja. Gerade wenn man sich so das politische Umfeld drumherum ein bisschen anschaut, ist ja gerade das Thema Soldaten halt eben ja auch ein Thema, was, ja, wir brauchen Soldaten. Und da muss man ja die entsprechende Voraussetzung schaffen. Muss der Staat da mehr tun?
Also ich glaube, die Frage hat zwei Dimensionen, die ich mir gerne mal vornehmen möchte. Die eine Dimension ist, muss er mehr tun? Er muss es ja hinsichtlich dessen, dass wir Nachwuchsprobleme haben. Insofern ist er gezwungen, etwas zu tun, wenn wir nicht in einigen Jahren die Quittung haben möchten und dadurch die innere und äußere Sicherheit gefährdet wird. Und da das jetzt auch gerade für diesen Wahlkampfdurchgang auch so ein extrem orbitantes Thema ist, muss er was tun? So, die Frage ist, und das ist die zweite Dimension, was kann er eigentlich tun? Und da steht er ja wiederum in der Kritik, zu viel zu tun für die einen, zu wenig zu tun für die anderen. Und da hilft vielleicht der Blick auf die faktische Ebene, wo man einfach sagt, wir schauen uns die Versorgungsordnungen an und sagen, wo haben wir denn eklatante Lücken? Und wie kann ich diese Lücken tendenziell schließen? Und immer dort, wo ich quasi gar keine Möglichkeit habe, als Betroffener, als Soldat, als Polizist, eine Lücke zu schließen, da habe ich ein Problem, wo der Staat ja ran muss. Das heißt, ich unterscheide schon zwischen, es gibt zum Beispiel Finanzprodukte, mit denen ich ein Problem lösen kann. Und dann gibt es vielleicht Finanzprodukte, mit denen kann ich ein Problem nur begrenzt lösen, aber nicht den ganzen Weg oder vielleicht sogar 90% des Weges nicht. Und das ist zum Beispiel bei Soldaten im Bereich dieser Krankenversicherungsthematik, was ich vorhin hatte, wenn sie einsatzgeschädigt sind zum Beispiel und jetzt wieder eine Anwartschaft und Pflegepflicht brauchen, sie können das gar nicht abschließen, obwohl es Teil der Versorgungsmöglichkeiten eines Soldaten ist, der einsatzgeschädigt ist. Um das kurz zu machen, hier ist eine eklatante Lücke, die durch ein Finanzprodukt nicht zu schließen ist, egal wie viel Geld jetzt der Betroffene in die Hand nehmen würde. Hier ist der Staat gefragt. Denn er schafft das Problem, löst es aber nicht. Und ich kann noch nicht mal als Privatperson es selber lösen. Und genau in solchen Momenten bin ich der Ansicht, da braucht es Profis wie Dirk, wie andere Makler, die das überhaupt erstmal entdecken. Weil der Dienstherr selber hat andere Aufträge, als herauszufinden, ob seine Versorgungssituation jetzt in jedem Punkt funktioniert. Klar, müsste er das tun, aber ob er die Kapazitäten dazu hat, das ist eine andere Frage. Es sind ja in der Regel Verwaltungen. Und Verwaltungen suchen nicht nach Problemen, sondern die wollen eigentlich diese Probleme entweder lösen oder gar nicht erst wahrnehmen. Vielleicht ist auch die Verwaltung manchmal das Problem. Das Ding ist, auch das ist ein Trend, den ich stark erkenne, Verwaltungen haben auch einen Generationenwechsel gerade. Also man merkt es an den Leuten, die dort sitzen. Das sind nicht mehr diese klassischen Beamten, wie man sie vielleicht im Kopf hat. Ne, wer sich zuerst bewegt, der verliert. Sondern das sind Leute, die wollen Dinge auch verändern. Und die stoßen immer öfter aber an eben diese Grenzen des Verwaltungsrechts und der Möglichkeiten, die ihnen überhaupt zur Verfügung stehen. Und sind dann darüber auch frustriert. Und das sind meistens auch die Beamten, die dann tatsächlich auch rausdroppen aus diesem Beamtensystem, die einfach sich gelähmt fühlen. Und im Bereich des Versorgungsrechts ist es eben eklatant, in dem Moment, wo ich halt eine Versorgungssituation habe, ein Soldat, ein Polizist wird dienstunfähig und ist jetzt damit konfrontiert, was sind die tatsächlichen Lücken. Und in diesen Momenten werden Verwaltungen zu Gegnern. Und bei Soldaten ist es so, gerade im Bereich der Einsatzschädigung, dort ist eben eine gewisse Latenz zwischen Erkenntnis, ich habe ein Problem, und der Ursache. Meistens sogar 5 Jahre und mehr. Die sind zum Teil schon ausgeschieden. Und das sorgt für riesen Probleme auf Verwaltungsseite, weil die natürlich jetzt prüfen müssen, kommt das Problem wirklich ursprünglich aus, zum Beispiel einem Auslandseinsatz oder nicht. Und das führt dann wiederum zu Gerichtsverfahren, die teilweise 10 und 11 Jahre dauern, während gleichzeitig eine Dienstunfähigkeitsversicherung möglicherweise schon vor 3, 4, 5 Jahren gekündigt wurde. Ich bin ja kein Soldat mehr. Damit ist also auch die Finanzlösung raus. Und das sind Realprobleme, über die wir sprechen können. Und hier sehe ich schon den Gesetzgeber und auch den Dienstherrn in der Verpflichtung, zum Beispiel der Finanzbranche wiederum ein Stück weit entgegenzukommen und zu sagen, okay, das hier bedingt jetzt eine Lösung, die für euch aber nicht wirtschaftlich ist. Aber wir brauchen euch, weil ansonsten geht's gar nicht, weil wir können das vielleicht aus unseren eigenen Budgets und Sicherheitstöpfen und so weiter gar nicht bedienen. Wir brauchen also eine Finanzlösung dafür und wir entschädigen euch aber hinsichtlich dieser Richtung und zwar in der und der Höhe. Durch jetzt, also bestes Beispiel ist der Paragraph 11b Soldatenversorgungsgesetz, der vorsieht, dass wenn ein Soldat auf Zeit ausscheidet aus der Bundeswehr, hat er uneingeschränktes Recht zurückzukehren in die gesetzliche Krankenversicherung, auch ohne irgendwelche Anwartschaften. Das war vorher nicht der Fall. Und wie ist das geregelt? Der Soldat wird freiwillig gesetzlich krankenversichert, hat natürlich dadurch die vollen Beiträge zu bezahlen aufgrund seiner Übergangsgebührnisse, die er bekommt. Und da hat der Staat entschieden, wir zahlen die Hälfte dazu. So, ne? Das war einfach mal ein Beispiel dafür, wie kann das aussehen? Und das gibt es nämlich schon. Das heißt, der Dienstherr reagiert drauf, auch in den letzten Jahren, Zuschüsse dann zum Beispiel zu solchen Lösungen zu zahlen. Und ich frage mich, warum es unmöglich ist, so Hochrisikothemen, die halt eine Polizei mitbringt und so weiter, vielleicht staatlich ein Stück weit zu subventionieren, um Finanzlösungen möglicher oder wahrscheinlicher zu machen, um diese Kollektive auch ein Stück weit mit zu schützen, so ein gegenseitiges Interesse. Und da sehe ich unheimlich viel Potenzial für die nächsten Jahre, wenn sich das öffnet, wenn also die Akteure miteinander sprechen, Realsituationen begutachten und dann sagen, okay, es muss nicht alles der Staat tragen, es muss aber auch nicht alles die Finanzsparte tragen, sondern das kann doch eine gute Mischung geben. Das wäre so für mich das Ding eigentlich der Zukunft.
Wir diskutieren natürlich jetzt ziemlich tief über den Bereich Dienstunfähigkeit und dann noch speziell für Soldaten. Machen wir uns nichts vor, da draußen versteht das keiner. Und da draußen haben wir im Moment eine Gerechtigkeitsdiskussion. Ich will mal ein ganz anderes Beispiel machen, weil wenn wir über Versorgung reden, das größte Versorgungsthema ist die Altersvorsorge. Weil glücklicherweise werden die wenigsten Menschen dienstunfähig oder erwerbsgemindert. Aber irgendwie in Rente, in Pension gehen die alle. Und jetzt haben wir draußen, jetzt kommen wir wieder zurück zu Raffelhüschen, wo gefragt wurde, sollen alle in die gesetzliche Krankenkasse? Das Gleiche gibt es ja auch immer, dass Leute sagen, sollen nicht alle in die gesetzliche Rente? Und jetzt stellen wir uns mal vor, da ist jemand, der hat 40 Jahre gearbeitet, der kriegt jetzt 1500 Euro Rente. Sein Nachbar, mit dem er zur Schule gegangen ist, der war Beamter, der bekommt 2500. Und die Frau von dem Beamten auch, weil die ist auch Beamtin. Plus, beide sind noch privat versichert. Und wir Deutschen sind dann immer so, dass wir sagen, jetzt müssen wir dem, der mehr hat, was wegnehmen, damit alle gleich schlecht geregelt sind. Statt dass wir mal zu überlegen und sagen, eigentlich ist es cool, was die Beamten haben, wie kriegen wir es nicht hin, dass wir in dem anderen System auch so eine Versorgung hinzubekommen, statt immer Leuten was wegzunehmen. Das ist vielleicht meine Diskussion.
Absolut. Ich denke, das ist eine Diskussion für ein neues Roundtable, wenn wir uns hier nochmal wieder zusammensetzen. Ich danke euch für den Austausch und ja, vielen Dank.
So, und das war es mit diesem Pfefferminzia-Sonderpodcast. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das doch gerne unter redaktion@pfefferminzia.de.
Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut!